das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Beim Geld hört die Freundschaft auf. Das gilt wohl auch für die Koalitionspartner in Berlin, wie sich heute bei der Vorstellung der Eckwerte für den Bundeshaushalt 2020 zeigte. Große Koalition hin oder her, am nächsten scheint dem Bundesfinanzminister die schwarze Null zu sein, warum er offensichtlich keine großen Geldgeschenke machen will. Diese schwarze Null, hier übrigens dargestellt von damaligen Mitarbeitern des Finanzministeriums als Abschiedsgeschenk an Wolfgang Schäuble, diese schwarze Null überschattet alles. Das sorgt bei einigen für Unverständnis, erwarten sie doch, dass mehr investiert wird. Vor allem die unionsgeführten Ministerien sollen aber weniger Geld bekommen als gedacht. Dabei soll der Haushalt mit gut 360 Milliarden Euro größer sein als im vergangenen Jahr. Und so hängt der Haussegen in Berlin mal wieder schief. Tom Schneider berichtet.
Ausgerechnet im Verteidigungsministerium war heute eine kleine Feierstunde. Verdiente Sportler warteten auf eine Auszeichnung, obwohl, Achtung, zumindest der Blumenschmuck verrät's, der Ministerin nicht ganz zum Feiern war. Sie bekommt 2020 weniger Geld als gefordert und vorerst keine Zusagen für danach.
Das heißt, für uns bedeutet das, wie in jedem Jahr werden wir auch im nächsten Jahr darum kämpfen müssen, dass die Zusage im Koalitionsvertrag eingehalten wird, nämlich, dass die NATO-Quote steigt.
Der Finanzminister hatte es seit Wochen ins Kabinett geträufelt. Die fetten Jahre sind vorbei. Die Projekte im Koalitionsvertrag gelten zwar weiterhin, aber Streit ums Geld sei eben nicht mehr ausgeschlossen.
Wir können nicht alles finanzieren, was man sich wünscht, aber ziemlich viel. Und wir müssen, damit das gut funktioniert, einen klugen Ausgleich finden zwischen den berechtigten Wünschen und unseren weiterhin guten finanziellen Möglichkeiten.
Mit mehr als 362 Milliarden Euro legt der Etat um 6 Milliarden zu. Der Sozialetat ist der mit Abstand größte, der auch am stärksten wächst. Dahinter mit Abstand Verteidigung und Verkehr. Der Finanzminister provoziert den Koalitionspartner mit teuren SPD-Anliegen wie der Grundrente. Was die kosten soll, die Antwort bleibt Scholz dagegen schuldig.
Das ist die Verantwortung des Bundesfinanzministers, dass nicht Sozialausgaben immens aufwachsen. Das versteinert den Haushalt. Wir geben heute mehr als jeden zweiten Euro für Soziales aus.
Scholz verteidigt. Auch für Investitionen sei so viel im Haushalt eingeplant wie noch nie. 39,6 Milliarden Euro. Ein Gutteil davon soll in Forschung und Entwicklung fließen. In Wirtschaftsunternehmen will Scholz Forschung steuerlich fördern. Die FDP vermisst eine Steigerung von Jahr zu Jahr.
Er sagt nicht, wir tun mehr für Forschung und Bildung. Er sagt nicht, wir bauen die Investitionen prozentual gemessen am Haushalt aus. Er sagt nicht, hier sind weitere Aufgaben, um eine Strukturveränderung des Staates zu machen, sondern er sagt, mehr für Arbeit und Soziales, das frisst das Wesentliche der Steuermehreinnahmen auf.
Überdies haben sich im Haushalt über viele Jahre Privilegien eingenistet. Für Diesel und Flugbenzin etwa gelten Steuerermäßigungen. Scholz sei zu schwach, solche Subventionen zu kürzen, sticheln die Grünen.
Olaf Scholz traut sich nicht, klimaschädliche Subventionen abzubauen. Er traut sich nicht, eine gerechte Steuerpolitik zu machen. Das wäre notwendig, um nachher auch Prioritäten im Haushalt zu setzen und gleichzeitig Investitionen, Ungerechtigkeit dauerhaft gut zu finanzieren.
Die Bundesfinanzen, sie scheinen nach unbeschwerten Jahren Thema zu werden für die Große Koalition. Und die Begleitmusik dürfte so zart wie heute nicht bleiben.
In Berlin begrüße ich Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Guten Abend, Herr Scholz.
Guten Abend.
Ist Ihr Plan zusammengefasst, eine schwarze Null mit rotem Inhalt?
Es ist eine Haushaltsführung, die ohne neue Schulden auskommt und dafür sorgt, dass es unserem Land sozial gerecht zugeht und wir modern und innovativ unsere Gesellschaft weiterentwickeln.
Also sozial gerecht, Ihre Prioritäten liegen damit offensichtlich eher auf der Sozialpolitik. Der SPD-Arbeitsminister bekommt deutlich mehr Geld.
Wir haben eine ganze Reihe von Entscheidungen in den letzten Jahren getroffen, die dazu beitragen, dass wir einen Sozialstaat haben, der viele Aufgaben bewältigt für die Solidarität und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und aus den Rechtsansprüchen, die da geschaffen sind, folgen natürlich dann auch Konsequenzen für den Bundeshaushalt.
Minister Heil will ja auch eine Grundrente einführen. Dann bekommt der bald auch noch mal mehr von Ihnen?
Wir haben uns fest vorgenommen, einen guten Vorschlag für die Grundrente zu machen. Der Bundesminister Heil arbeitet ganz intensiv an dem Gesetzentwurf. Und wir sind miteinander verabredet, auch ein sehr kluges Finanzkonzept dazu zu packen.
Also er kriegt mehr?
das muss ja finanziert werden. Es gibt Millionen Menschen in Deutschland, die wissen, dass sie genau diejenigen sind, um die es geht, wenn wir über eine Grundrente in Deutschland sprechen, die wenig Geld haben, die aber trotzdem hart gearbeitet haben. Und der Respekt vor ihrer Lebensleistung soll sich darin ja auch ausdrücken.
Herr Scholz, also wenn ich das kurz zusammenfasse, die SPD ist zufrieden, aber das Unionslager ist sauer, zum Beispiel Verteidigungsministerin von der Leyen. Und es gibt ja auch internationale Absprachen, dass der deutsche Wehretat stärker erhöht werden soll. NATO-Partner erwarten das.
Soweit ich das weiß, ist die schlechte Zeit für den Bundeswehrhaushalt 2010 losgegangen. Seitdem ich Bundesminister der Finanzen bin, sind die Mittel für den Bundeswehretat kontinuierlich angehoben worden. 2018, 2019 und 2020 wird das wieder so sein. Allein mit dem nächsten Haushalt ist eine weitere Steigerung verbunden. Da kann sich niemand ernstlich beklagen. Tut auch jedenfalls mir gegenüber keiner.
Doch, das tun ganz viele. Von der Leyen tut das, der amerikanische Botschafter in Berlin sagt das, denen reicht das nicht.
Ich glaube, wir haben alle Aufgaben gleichzeitig zu lösen. Ein Haushalt, der einen sehr großen Umfang hat, über 360 Milliarden Euro. Und da können viele, viele Aufgaben bewältigt werden. Nicht alles gleichzeitig, aber doch eine Menge. Und wenn es zu einer Steigerung kommt, der Aufwendung zum Beispiel für die Verteidigung und für die NATO, dann ist das, glaube ich, genau die richtige Entscheidung, die wir für den nächsten Haushalt getroffen haben.
Wo setzen Sie denn Ihre Prioritäten? Sind Sie eher so der Typ Buchhalter oder gestaltender Investor?
Ich würde mich eher als Gestalter begreifen. Es geht um gestaltende Finanzpolitik, die wir machen. Wir achten aber natürlich auch auf die Zahlen, denn wir wollen ja keine neuen Schulden machen.
Weil viele sagen, man könnte noch mehr gestalten, nämlich investieren in Zeiten, wo die Konjunktur nicht so läuft.
Wir haben die höchste Investitionsmittelaufwendung, die wir jemals in einem Bundeshaushalt hatten. Das werden dieses nächste Jahr fast 40 Milliarden Euro sein. Und das bleibt kontinuierlich hoch. So viel wie gegenwärtig für Investitionen im Bundeshaushalt zur Verfügung stehen, standen dann noch nie zur Verfügung. Ein Rekord.
Aber Sie haben ja selbst gesagt, Herr Scholz, die fetten Jahre sind vorbei. Also ist das klar, mit der Wirtschaft läuft es nicht mehr so 100%, wie es vorher lief. Wie sehen denn die mageren Jahre dann für die Bürger dieses Landes aus?
Zunächst mal haben wir zwar geringere Wachstumsraten, aber wir haben unverändert eine robuste Wirtschaft. Der Arbeitsmarkt ist auf einem Allzeithoch. Wir haben fast 45 Millionen Erwerbstätige in Deutschland und alle Vorhersagen gehen so aus, dass das noch zunehmen wird. Also darum müssen wir uns keine so großen Sorgen machen.
Sie haben selbst gesagt, die fetten Jahre sind vorbei. Das ist Ihr
Trotzdem
Zitat.
Ist es so, dass die Konjunktur in dem Sinne sich verändert, als die Wachstumsraten geringer sind und natürlich auch die Steuereinnahmen nicht so hoch ausfallen, wie das zuletzt gehofft worden ist. Damit müssen wir gut umgehen. Und diesen Satz habe ich gesagt und wiederhole ihn auch immer mal wieder gerne, damit alle sich daran gewöhnen, auch wenn man viel Geld hat, hat man nicht unendlich viel Geld.
Aber was heißt denn, wenn es magerer wird?
Dass wir Prioritäten setzen müssen, dass wir uns überlegen müssen, was uns wichtiger ist als andere Sachen. Und das, glaube ich, gehört zu einer demokratischen Politik und zu seriöser Haushaltspolitik dazu. So geht auch jeder mit seiner eigenen Haushaltsführung zu Hause um.
Sind Sie denn noch verhandlungsbereit, Herr Scholz? Heute die Eckpunkte im Kabinett, jetzt beraten die Fraktionen der GroKo. Im Juni erwarten wir dann den Haushaltsentwurf. Also kann man noch mit Ihnen reden?
Wir haben die Eckpunkte festgesetzt, damit wir planen können. Auf dieser Basis wird jetzt mit den einzelnen Ressorts gesprochen. Eins ist ganz klar, durch Zeitablauf wird das Geld nicht mehr, sondern es muss immer vernünftig mit Prioritätensätzen aufgeteilt werden. Und wir bleiben bei dem Ziel, dass wir genug Möglichkeiten haben, um die wichtigen Aufgaben für unser Land zu erledigen, ohne dass wir zusätzliche Schulden machen.
Also im Prinzip braucht jetzt weder Frau von der Leyen noch mal kommen, auch nicht der Entwicklungsminister.
Für die Entwicklungshilfe, für die humanitäre Hilfe, für Krisenprävention haben wir auch mehr Geld bereitgestellt, als bisher geplant war. Allein zum nächsten Haushalt ist es eine Steigerung über 2 Milliarden Euro. Der Entwicklungshilfeetat war 2014 noch bei 6 Milliarden Euro. Jetzt ist er über 10 Milliarden, eine ziemliche Steigerung.
Sagt Bundesfinanzminister Olaf Scholz in Berlin. Danke für das Gespräch.
Schönen Dank.
Und das Gespräch habe ich am frühen Abend geführt. Feind, Erzfeind, Parteifreund. Diese Steigerung, fast eine politische Weisheit, passt derzeit nur zu gut zur Europäischen Volkspartei, der größten Fraktion im Europaparlament. Manfred Weber ist ihr Spitzenkandidat und musste nun entscheiden, wie er mit einem ganz besonderen Parteifreund umgeht. Ungarns Regierungschef Orbán. Der nannte Mitglieder der EVP nicht nur nützliche Idioten der Linken, er wetterte auch mit Plakaten in schlimmsten Tönen gegen EU-Spitzenpersonal und provozierte damit die Frage, ob so einer überhaupt noch in die Fraktion passt. Vor gut 3 Stunden gab es die Antwort. Im Prinzip nein, aber Michael Grütz.
Antieuropäische Kampagnen gegen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, die Schließung von US-Milliardär George Soros finanzierten Universität, dazu Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit Ungarns, das alles brachte nach Jahren des Streits das Fass zum Überlaufen. Immer mehr Mitglieder der Parteienfamilie EVP wollten Orbán und die Fidesz hinauswerfen, heute der Showdown.
Wir fordern von den Ungarn Rechtsstaatlichkeit und wir werden unsere Satzung anwenden. Das ist ein Bestandteil unserer Satzung, das so zu machen.
Beides, Rechtsstaatlichkeit und Satzungsregeln, interpretiere Orbán nur in seinem Interesse, so eine Kritik. Er hat sich selbst einmal als Straßenkämpfer bezeichnet und so tritt Viktor Orbán in Brüssel auch gerne auf. Immer wieder an die Grenze der Provokation und darüber hinaus, der Beschluss gegen Fidesz klingt konsequent. Erst einmal. Die Europäische Volkspartei hat heute entschieden, die Mitgliedschaft von Fidesz auszusetzen aus der Parteienfamilie EVP. Das bedeutet praktisch, dass Fidesz keine Kandidaten mehr aufstellen kann. Sie können nicht mehr bei EVP-Parteiveranstaltungen abstimmen oder daran teilnehmen. Ganz herausgeworfen worden sind Orbán und die Fidesz allerdings nicht. Von den aktuell 750 Sitzen im Europaparlament hat die EVP zurzeit 217, 11 sind von der Fidesz. Gut möglich, dass Manfred Weber, der Spitzenkandidat der EVP für die Europawahl, auf sie angewiesen ist. Er will neuer Chef der EU-Kommission werden und über den stimmt das Europaparlament im Herbst mit ab. Weber versuchte es mit Orbán noch einmal. Seine Idee, die von Orbán vertriebene CEU-Universität soll nach Ungarn zurück, und zwar unterstützt durch 2 öffentliche Lehrstühle aus München.
Indem man öffentliches Geld aus Bayern nimmt und damit ankündigt, man wäre bereit, Professorenstellen einer Central University, Central European University zu bezahlen, wenn die nach Budapest zurückkehrt. Ich finde das ehrlich gesagt skandalös.
Eine Kommission soll nun das weitere Verhalten von Orbán beobachten. Bis dahin bleibt die Partei außen vor. Orbán sagt klar, er werde seine Politik nicht ändern und fügt hinzu, die gute Nachricht ist, die Einheit der EVP ist erhalten. Wir können eine gute Kampagne führen und weiter Herrn Weber unterstützen als Spitzenkandidaten. Öffentlich haben sie Fidesz gemaßregelt. Für die Wahl Webers können sie jetzt wohl wieder auf Orbán zählen.
Orbán, Ungarn und der Rest der EU. Dazu jetzt der Kommentar von Georg Restle vom Westdeutschen Rundfunk.
Was für ein fauler Kompromiss. Ein Hintertürchen also für Viktor Orbán und seine Fidesz-Partei. Kein Rausschmiss aus der EVP, sondern eine Suspendierung. Als gäbe es da noch irgendetwas zu überprüfen. Als hätte Viktor Orbán sich nur ein bisschen daneben benommen. Als würde noch irgendjemand daran glauben, dass der ungarische Regierungschef sich über Nacht in einen glühenden Verfechter europäischer Werte verwandelt. Der Mann, der europäische Grundwerte seit Jahren mit Füßen tritt, die Pressefreiheit, den Rechtsstaat, die Zivilgesellschaft und der mit seinen Kampagnen den Antisemitismus in Ungarn anheizt. Nein, da gibt es nichts mehr zu diskutieren, zu prüfen oder abzuwarten. Wer solchen Feinden europäischer Werte nicht klare Grenzen aufzeigt, der macht sich mit ihnen gemein. Dass dies aus reinem Machtkalkül geschieht, macht den heutigen Kompromiss so schäbig. Um die Wahl Manfred Webers zum Kommissionspräsidenten nicht zu gefährden, sind CSU und CDU offensichtlich bereit, die gleichen europäischen Werte zu opfern, für die sie im Wahlkampf so lautstark eintreten wollen. Viktor Orbán kümmert dies alles wenig. Er wird seine ungeliebten Parteifreunde auch weiterhin am Nasenring durch die europäische Manege ziehen, weil er schon lange über ganz neue Bündnisse mit anderen europäischen Nationalisten nachdenkt. Und die SPD? Die sollte sich mit Kritik zurückhalten. Denn was Orbán für die Union ist, ist der Rumäne Liviu Dragnea für die SPD. Ein verurteilter Wahlfälscher, der mit seiner Partei PSD gerade den Rechtsstaat in Rumänien in Stücke schlägt, der Korruption befördert und der EU den Kampf angesagt hat. Und dessen Partei gemeinsam mit der SPD in einer Fraktion im Europaparlament sitzt. Macht statt Werte, Glaubwürdigkeit Nebensache, gilt für alle deutschen Regierungsparteien. Ob man damit Wahlen gewinnt, darf zu Recht bezweifelt werden.
Georg Restle kommentierte. In Mosambik kämpfen tausende Menschen ums Überleben. Sie leiden unter den Folgen des Wirbelsturms vom letzten Wochenende. Ganze Landstriche sind überschwemmt, weil der Zyklon Idai das Wasser des Indischen Ozeans kilometerweit ins Land getrieben hat. Dazu fällt bis heute heftiger Regen, der die Flüsse anschwellen lässt. Auch Nachbarländer Mosambiks sind betroffen im Südosten Afrikas, Simbabwe und Malawi. Völlig verarmt und in den letzten Jahren mal verdorrt im Regenmangel, mal versunken in Wassermassen wie jetzt. Beira zuerst, die Großstadt an der Küste. Dieser Wirbelsturm hat so viel Schaden angerichtet wie kein anderes Naturereignis in der Region. Hilfe ist unterwegs, doch für viele kommt sie zu spät. Caroline Wenzel.
Verzweifelte Menschen in den Straßen von Beira und den umliegenden Orten. Ihre Häuser sind zerstört, sie wissen nicht, wo sie schlafen sollen, haben keine Kleidung, keine Lebensmittel, kein sauberes Wasser. Solche Unwetter habe ich noch nie erlebt, das ist das erste Mal. Wir haben hier nichts zu essen, das ist das Problem, nichts zu essen und nicht nur das. Es fehlt uns an allem. Wir haben keine Decken, wir haben nur das, was wir am Körper tragen. In Beira sind etwa 90% der Häuser zerstört. Auch knapp eine Woche nach dem Tropensturm funktionieren weder das Stromnetz noch die Wasserversorgung. Wegen der kaputten Straßen können Rettungskräfte die Menschen nur auf dem Luftweg erreichen.
Ich bin gestern aus Beira abgeflogen und habe gestern Abend gesehen, dass dort ein kleines Kommando von Nothelfern punktuelle Hilfe leistet mit Helikoptern, die relativ klein sind.
Der Flughafen von Beira, einer der wenigen Orte, an denen es Strom gibt. Hier versuchen viele, ihre Handys aufzuladen. Ich will meine Familie in Tet in Zentralmosambik erreichen. Zentralmosambik wurde besonders schwer getroffen. Hunderttausende Menschen sollen dort obdachlos sein. Viele warten immer noch auf Bäumen oder Hausdächern auf Rettung. In den nächsten Tagen könnte sich die Situation im ganzen Land noch verschlimmern, befürchten Hilfsorganisationen.
Es sind schwere Unwetter angekündigt und wir erwarten, dass die Überschwemmungen weiter steigen. Es gibt besonders einen Distrikt gegenüber von der Stadt Beira, der heißt Buzi. Der ist so stark überflutet, da bis zu 8 Metern Höhe steht das Wasser dort. Und wir machen uns sehr große Sorgen, die Menschen dort.
Trotz der drohenden Überschwemmungsgefahr kehren viele in und um Beira in ihre kaputten Häuser zurück. Wir sind zurückgekommen, um das Dach zu reparieren und die restliche Familie zurückzuholen. Wir machen sauber und räumen auf, damit wir wenigstens für diese Nacht einen Platz zum Schlafen haben. Was die nächsten Tage und Nächte bringen werden, sie wissen es nicht.
Die Hilfsorganisationen haben ein gemeinsames Spendenkonto eingerichtet unter dem Stichwort ARD Wirbelsturm Idai. Die Daten finden Sie auch im Netz. Die IBAN DE 53 200 400 600 200 400 600. Die britische Premierministerin May hat bei der EU eine Verschiebung des Brexit-Datums beantragt. Da beginnt der Nachrichtenüberblick heute mit Jens Rieber.
In einem Brief an EU-Ratspräsident Tusk bittet May darum, die Frist vom 29. März bis zum 30. Juni zu verlängern. Am Abend sagte sie in einer Ansprache, das Parlament müsse nun entscheiden. Über die Verschiebung wird morgen auf einem EU-Gipfel beraten. Tusk erklärte, eine Verschiebung sei nur möglich, wenn das britische Parlament vorher den Ausstiegsvertrag billigt. Kommissionspräsident Juncker hatte dagegen gesagt, die Frist könne höchstens bis zur EU-Wahl am 23. Mai verlängert werden. Für den Bayer-Konzern entwickelt sich die US-Tochter Monsanto zunehmend zur Belastung. Ein US-Gericht gab gestern einem Kläger Recht, der das glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel Roundup von Monsanto für seine Krebserkrankung mitverantwortlich macht. In einer zweiten Prozessphase geht es nun um Schadenersatzansprüche. Bayer zeigt sich enttäuscht und verweist darauf, dass Zulassungsbehörden weltweit Glyphosat bei sachgemäßer Anwendung als sicher bewertet hätten. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Seit Bayer 2016 mit dem US-Saatgutriesen Monsanto eine Fusion vereinbarte, sind schwere Zeiten in Leverkusen angebrochen. Das weltweit führende Unternehmen der Agrarwirtschaft sollte es werden. Ein Schaden ungeahnten Ausmaßes für die Reputation und ein Kostengrab wurde es auch. Seit September 2016 hat die Bayer-Aktie 32% ihres Wertes eingebüßt. Viel Geld wurde schon verloren. Heute alleine 6 Milliarden Euro, denn die Aktie verliert bis zum Ende des Handelstages 9,6%. Der Schaden könnte aber noch größer werden, denn noch mehr als 11.000 Klagen stehen an. Die Kosten für Anwälte, für Schmerzensgeld und Entschädigungen können milliardenschwer werden. Und das alles zusätzlich zu dem Kaufpreis von 55 Milliarden Euro, den Bayer für Monsanto bezahlt hat.
Die EU-Kommission hat zum dritten Mal eine Milliardenstrafe gegen Google verhängt. Die Wettbewerbshüter sahen es als erwiesen an, dass Google 10 Jahre lang seine Marktmacht missbraucht habe. Dabei ging es um den Service AdSense, mit dem die Google-Suche in andere Internetseiten eingebunden werden kann. Die Strafe beläuft sich auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Das sind etwa 1,3% des Jahresumsatzes. Der frühere bosnische Serbenführer Karadzic muss lebenslang ins Gefängnis. Das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag verschärfte im Berufungsverfahren das Strafmaß. Karadzic war 2016 zu 40 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht machte ihn politisch verantwortlich für Kriegsverbrechen wie das Massaker von Srebrenica von 1995. Nach dem Rücktritt des kasachischen Präsidenten Nazarbayev ist in der ehemaligen Sowjetrepublik der Machtwechsel vollzogen worden. Als Nachfolger wurde in der Hauptstadt Astana der bisherige Parlamentssprecher Tokajew vereidigt. Er schlug vor, die Stadt zu Ehren von Nazarbayev umzubenennen. Künftig soll sie seinen Vornamen Nursultan tragen. Es ist die dritte Umbenennung seit dem Ende der Sowjetunion. Am Morgen hat das neue Kreuzfahrtschiff Spectrum of the Seas die Meyerwerft in Papenburg verlassen. Der fast 350 Meter lange Luxusliner wird über die Ems in die Nordsee manövriert. Die Überführung war schon früher geplant, musste aber verschoben werden, weil der Wasserstand zu hoch war. Die Spectrum of the Seas hat 18 Decks und bietet Platz für mehr als 4.000 Passagiere.
Der deutsche Buchhandel hat schon länger mit Löchern zu kämpfen. Er kann die süßesten Literaturfrüchte anbieten. Irgendwann lässt der Lesehunger beim Publikum nach. Kinder sind immer noch die größten Fans des Buches. Sie verschlingen alles, was ihnen Mama, Opa oder Schule schmackhaft machen. Die kleine Raupe Nimmersatt, die heute 50 wird, ist noch immer quietschfidel in deutschen Kinderzimmern unterwegs. Doch ein großer Teil der Leserschaft hat es dann doch satt mit Anfang 20 und guckt lieber YouTube oder daddelt oder streamt Serien. Morgen beginnt die Buchmesse in Leipzig und dort sollen junge Erwachsene wieder zu Nimmersatt-Lesern werden, statt nur auf Internetseiten unterwegs zu sein. Kathi Obermann.
Hier wird in den nächsten Tagen das Buch gefeiert. Fast 600 Jahre schon gibt es gedruckte Texte, aber das Medium steckt in der Krise. Bücherregale könnten schon bald der Vergangenheit angehören. Die sogenannten Digital Natives zeigen wenig Liebe zum Papier. Und auch mit den bildungsbürgerlichen Inhalten tun sich viele junge Menschen schwer.
Da stehe ich nun, ich Armatur, und bin so klug als wie zuvor.
Kannst du damit irgendwas anfangen? Gibt dir das was?
Jein, nicht wirklich. Also erinnert mich stark an die Schule.
Was braucht denn ein Buch, damit es dich anspricht? Was magst du an einem Buch?
Also, ja, wenn es so geschrieben ist, eigentlich, dass man direkt versteht, was gemeint ist.
Es darf nicht zu langweilig sein. Und prinzipiell halt einfach gut geschrieben. Ich brauche auch die Charaktere, dass die menschennah sind. Ich habe es nicht so mit Fantasy, damit kann ich nicht so viel anfangen. Die sind mir zu abstrakt.
Auch wenn die Altersgruppe der bis 20-Jährigen immer seltener zum Buch greift, literarische Texte finden trotzdem ein Millionenpublikum. Beispiel 1, die Instagram-Poetin Rupi Kaur. Ihre Texte begeistern junge Erwachsene auf der ganzen Welt. Sentimental, sehnsüchtig, authentisch. Fast 3,5 Millionen Follower. Beispiel 2, Atticus, der Mann mit Maske. Ein Kanadier, ebenfalls Instagram-Poet und seit neuestem auch Autor bei DTV. Der Verlag will die Digital Natives als Leser gewinnen und hat sich dazu Netzpromis geholt.
Wir träumen davon, dass man diese Menschen, die sich ja für Bücher interessieren, dass wir die sozusagen an unsere Welt anschließen bzw. nicht verlieren und dort halten.
Etwa 1 Million Follower hat Atticus, ein Markt, der sich lohnt, auch für einen klassischen Verlag. Kurze, gefühlige Lyrik mit irritierender Maske, das lässt sich gut verkaufen.
Instagram
ist definitiv ein großartiger Platz für kürzere Texte, poetische Texte und Aphorismen, Sachen, die ich sehr gerne schreibe. Manchmal schreibe ich auch längere Texte und nehme dann kleinere Teile heraus. Die landen dann bei Instagram. Wie kriegt man junge Menschen zum Buch? Handel und Verlage entwickeln erst langsam Strategien. Bibliotheken sind schon weiter, nutzen längst die Kompetenz ihrer jungen Leser. Generalprobe der Leipziger Jugendliteraturjury. Ein Jahr haben sie gelesen, 6 Favoriten ausgewählt. Übermorgen stellen sie die bei der Buchmesse vor. Und warum greifen sie immer wieder zum Buch?
Weil man fremde Welten reisen kann und weil man Dinge sehen kann, die man selber sonst nicht sieht. Und ja, weil man einfach viel freier ist.
Was für eine Liebeserklärung. Von wegen, das Buch hat keine Zukunft.
Kommen wir zum Wetter, Claudia Kleinert. Wie wird's denn in den nächsten Tagen?
Pina Antalay, es ändert sich zumindest morgen erstmal nicht viel. Das heißt, es bleibt bei einer Zweiteilung. Heute der Norden schon deutlich im Nachteil mit dichten Wolkenfeldern. Im Süden viel Sonnenschein. Dementsprechend wird es auch morgen ähnlich aussehen. Im Süden viel Sonne, im Norden dichtere Wolken, immer noch einer Front, die darüber hängt. Das heißt, da zum Teil unter 2 Stunden. Das heißt, die Sonne zeigt sich örtlich gar nicht. Anders dagegen, so Nord- und Ostfriesland und ostfriesische Inseln, da kommt die Sonne dann im Laufe des Nachmittags mal raus. Im Süden maximale Ausbeute, jetzt sind so rund 12 Stunden möglich. Die wird es da auch meist geben. Schon in der Nacht haben wir es mit dieser Zweiteilung zu tun. Im Norden dichte Wolken, von Schleswig-Holstein bis nach Vorpommern kann es auch örtlich neblig werden. Im Süden sind längere Zeit die Sterne oder der Vollmond zu sehen. Bei Vollmond sieht man die Sterne ja nicht wirklich gut. Die Temperaturen sinken dann auch da, wo wenig Wolken sind, auf -1 bis -7 Grad in höheren Tälern. Im Norden unter den dichten Wolken ist es dagegen deutlich milder mit 6 bis 8 Grad. Morgen Vormittag im Süden Sonne, im Norden dichte Wolken, im Laufe des Nachmittags ein ähnliches Bild. Dazu gibt es von Schleswig-Holstein her schon so erste sonnige Auflockerungen im Laufe des Nachmittags. Über der Mitte ein paar dichtere Wolkenfelder, im Süden viel Sonne. Die Wolken, die machen nicht viel, das heißt, da kommt kein großartiger Regen raus. Vielleicht reicht's mal für ein bisschen Sprühregen. Dann die Temperaturen. Im Laufe des Nachmittags geht's mit Sonne auf 15 bis 18, im Norden 11 bis 13 Grad. Und der Wind ist überwiegend schwach, an den Küsten frisch und dreht sich im Uhrzeigersinn um das Hoch, das genau über uns liegt. Die nächsten Tage eine ähnliche Zweiteilung. Das heißt vor allem nach Norden hin dichtere Wolken. Freitag im Nordosten die kompaktesten Wolkenfelder. Sonst mit Sonne bis zu 21 Grad. Samstag immer mal wieder Sonnenschein. Im Süden bleibt's am freundlichsten. Dann aber eine Kaltfront, die aus Nordwesten kommt und Regen bringt. Dahinter deutlich niedrigere Temperaturen am Wochenende.
Danke, Claudia Kleinert. Und jetzt noch dies. Freundinnen und Freunde der Nationalelf müssen sich umstellen. Die Rücknummer 13 gehört jetzt nicht mehr Thomas Müller, sondern Lukas Klostermann. Über der 5 steht nicht mehr Hummels, da steht Tah. Und die 17 von Jérôme Boateng ist jetzt bei Niklas Stark. Der ganze deutsche Fußball muss sich umstellen. Neue Spieler, neue Strategie, neue Aufgabe. Nämlich das Team-Update von Joachim Löw zum Laufen zu bringen. Selten war eine Partie so sehr Testspiel wie gerade das gegen Serbien. Sven Kaulbass.
Zum zweiten Mal ein A-Länderspiel einer deutschen Herren-Nationalmannschaft in Wolfsburg. 27.000 Zuschauer, das Interesse ist da und der Druck ist da für Joachim Löw. Er muss den Erneuerungsprozess zügig anschieben, mit einem Lukas Klostermann zum Beispiel. Noch in der ersten Spielminute die erste kleine Chance durch den Debütanten Lukas Klostermann aus Leipzig. 12. Spielminute, Ecke Serbien und der Druck nimmt zu. Denn Führung der Gäste, Luka Jovic spielt bei Eintracht Frankfurt 15 Bundesliga-Tore und sein erster Länderspieltreffer für Serbien. Nun also sind Lösungen gefragt gegen effektive Serben. Die DFB-Elf ist die aktivere Mannschaft und muss auch etwas tun. Allein Timo Werner hat diverse Möglichkeiten, eine XXL-Chance, 37. Minute. Und die Serben, die spielen mit. Riesenchance für Adan Lajic, 0:1 aber zur Halbzeit. Deutschland wechselt den Torwart übrigens, Manuel Neuer raus, André Ter Stegen rein. Zweiter Abschnitt, einfach mal den Ball klauen, der eingewechselte Marco Reus mit der Gelegenheit den Ausgleich zu erzielen. Marco Dimitrovic hält seine Mannschaft im Spiel. Die Zeit läuft und läuft, nächste Gelegenheit, Ilkay Gündoğan, leeres Tor, auf der Linie gestoppt, 65. Minute. Und dann ist es endlich soweit. 4 Minuten später, der Ausgleich. Leon Goretzka ebenfalls eingewechselt. 1:1, mehr als verdient. Es gibt noch eine rote Karte, Milan Pavkov, nach einem fiesen Foul an Sané. Insgesamt ein interessantes Spiel mit guten Ansätzen der Erneuerung.
Sonntagabend dann also in Amsterdam gegen Holland, das Qualifikationsspiel zur EM. Und das war's von uns. Hier im Ersten spricht Sandra Maischberger jetzt mit ihren Gästen über den Brexit und die Zukunft der EU. Das Nachtmagazin startet um Mitternacht und wir sind morgen wieder für Sie da. Tschüss.